ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Und wie immer haben wir ein volles Programm, bei dem wir zum Beispiel den tschechischen Kneipen einen Besuch abstatten. Es geht um die Kneipe als Kulturgut. Und wir gehen auch zum Einkaufen in eine tschechische Bäckerei, und zwar in unserem Sprachkurs. Doch zunächst zur Geschichte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betritt der Antisemitismus in Europa die politische Bühne. Er wird zu einem Instrument der Nationalbewegungen. In den böhmischen Ländern wurde der Antisemitismus bisher immer als Nebenprodukt des Nationalitätenkampfes zwischen Deutschen und Tschechen beschrieben. Der Prager Historiker Michal Frankl hat nun mit seiner Dissertation eine Studie vorgelegt, die den tschechischen Antisemitismus näher untersucht und ihn in die europäische Entwicklung einordnet. Marco Zimmermann hat mit dem Wissenschaftler gesprochen. Sie hören ein weiteres Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Frankl, Sie sind Historiker, Politikwissenschaftler und arbeiten hier in Prag am Jüdischen Museum. Vor kurzem ist nun Ihre Doktorarbeit auf Deutsch erschienen. Sie heißt Prag ist nunmehr antisemitisch, tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts. Wie viele Juden leben in den böhmischen Ländern und wie kann man ja ihre Lebenswelt umschreiben?
In den böhmischen Ländern lebten um 1900 etwa 90.000 Juden in Böhmen und etwa 40.000 in Mähren. Ihre Lebenswelt lässt sich zwar nicht sehr einfach beschreiben, aber sicherlich war das eine Zeit einer Änderung. Und diese Änderung könnte man teilweise als Integration in die nichtjüdische Gesellschaft beschreiben, teilweise als Säkularisation, vor allem in Böhmen. Und wir könnten auch über einen sprachlichen Wandel sprechen, eben dass sich vor allem in Böhmen mehrere Juden der tschechischen Sprache zuwenden. Obwohl andererseits die meisten Juden immerhin beide Sprachen, Landessprachen, das Tschechische und das Deutsche beherrscht haben. Was für sie sehr wichtig sein musste, ist die sich immer verschärfende Trennung zwischen der tschechischen, der national- oder sprachlich tschechischen und der deutschen Gesellschaft. Es passt zwar nicht, dass die Juden zwischen den zwei nationalen Gesellschaften lebten und von beiden angegriffen worden waren. Es war jedoch sehr bedeutend, dass die Juden sich einen Weg durch diese Nationalisierung suchen mussten.
Warum betonen Sie denn in Ihrem Titel tschechischen Antisemitismus?
Es wurde sehr wenig geforscht und geschrieben über den tschechischen Antisemitismus und es herrschte eine Vorstellung und herrscht immer noch, dass es zwar so etwas gab, jedoch dass der tschechische Antisemitismus unterschiedlich war von dem deutschen oder französischen oder polnischen Antisemitismus der Zeit, dass er sich um einen Ausdruck des nationalen Konfliktes zwischen den Tschechen und den Deutschen handelte. Und es war mir ein Anliegen zu zeigen, dass der tschechische Antisemitismus trotz manchen Unterschieden sich aus den ähnlichen Quellen entwickelt, wie der deutsche oder deutsch-österreichische Antisemitismus, dass es sich vor allem in den 1880er Jahren, um eine Bewegung handelt, die sich gegen den Liberalismus stellt und nach einem internen Feinden sucht, dass es mit Verschwörungstheorien arbeitet. Natürlich ist das ein Phänomen, den man sehr gut vergleichen kann im Mitteleuropa. Und damit ich das zeigen kann, muss ich den tschechischen Antisemitismus separat beschreiben.
Sie nennen ihn einen modernen Antisemitismus. Wo ist der Unterschied zum nicht modernen?
Eine der üblichsten Antworten, die in vielen Hinsicht richtig ist, ist, dass der moderne Antisemitismus die Juden nicht mehr als Anhänger an eine Religion sieht, sondern als eine Rasse, und dass es sich zunehmend um einen biologischen Antisemitismus handelt.
Und lässt sich das dann auch für den tschechischen Antisemitismus feststellen?
Es handelt sich nicht immer um den biologischen Antisemitismus und das auch nicht oft in dem deutschen Falle zu dieser Zeit. Die ersten Antisemiten, antisemitische Agitatoren, Politiker, Journalisten, die in der tschechischen Gesellschaft Mitte 1880er Jahren tätig sind, die wenden sich gegen die Integration der Juden in die nationale Gesellschaft. Vorher war es so, dass die tschechischen Journalisten fast tagtäglich über die Juden schimpften, wie Juden die deutsche Sprache unterstützen und so weiter. Jedoch, es gab immer die Perspektive der nationalen Integration der Juden. Und es wurde Juden versprochen, sollten sie Tschechisch sprechen, wir nehmen sie auf. Das hört mit dem Antisemitismus auf. Und deswegen kann man auch sagen, dass die Antisemiten die Juden als eine definitiv klar separate, nicht assimilierbare Gruppe sehen. Und das ist schon eine Art Rassismus, auch wenn das oft ohne des Begriffes Rasse. Jedoch die Konzepten dahinten sind sehr ähnlich.
Wie genau äußert sich denn dann Antisemitismus in den böhmischen Ländern?
Von antisemitischen Propaganda über Boykottaufrufe zu sagen antisemitischen politischen Parteien und Bewegungen bis zur antisemitischen oder antijüdischen Gewalt. Der tschechische Antisemitismus war trotz vielen Gruppen, die sich als antisemitisch profilierten in den 1880er Jahren, irgendwo am Rande des politischen Diskurses und war sozusagen verspätet im Vergleich zu Wien, nicht zu sprechen über Deutschland. Ein Grund dafür war, bis Ende der 1880er Jahre gab es in Tschechien mehr oder weniger nur eine politische Bewegung, obwohl sie schon von zwei politischen Parteien, nationalen politischen Parteien bestand, den sogenannten Alt-Tschechen und den demokratischeren und radikaleren Jung-Tschechen. Die beiden waren liberalen Parteien. Und der Antisemitismus kommt erst, wenn sich diese Dominanz einer nationalen, gesamtnationalen politischen Bewegung langsam verschwindet. Und das ist in den 1890er Jahren, als sich die katholischen politischen Parteien viel intensiver entwickeln, die Sozialdemokratie und dann unter verschiedene radikal-nationalistische Parteien wie die Nationalsozialen, die Staatsrechtspartei und so weiter und so weiter.
Die Mobilisierung eines Feindbildes, um die eigenen Kräfte zur Einigkeit aufzurufen.
Ja, absolut. Das ist auch etwas, was wir, sagen wir, ab den 1860er Jahren bis Ende der Monarchie sehen. Die politische Sprache wird immer radikaler und vor allem in den 1890er Jahren arbeitet man mit den Feindbildern sehr intensiv. Das müssen nicht unbedingt immer Juden sein. Und die Frage ist dann, warum ist es so, dass in Mitte der 1890er Jahren die Juden zum Feind Nummer 1 sind oder mindestens 2 nach den Deutschen. Und es ist sehr interessant, gegen die üblichen Interpretationen, dass der tschechische Antisemitismus sich als ein Nebeneffekt des nationalen Konfliktes entwickelte, kann man sagen, dass das eigentlich nicht der Fall war. Und der tschechische Antisemitismus bekam ein essentieller Teil des tschechischen politischen Diskurses im Rahmen der Wahlen in den Reichsrat in 1897, bei denen ein Teil der Abgeordneten erstmals durch allgemeine Wahl gewählt wurde. Und deswegen wurden auch einige sozialdemokratische Abgeordneten nach Wien geschickt. Und das hat zur Folge gehabt, dass jetzt sowohl die katholischen Politiker als auch die tschechischen Nationalisten gegen die Sozialdemokratie mobilisierten, und zwar mit Hilfe des Antisemitismus. Das bedeutet, dass die Juden als die Wortführer, die Verschwörer hinter den Kulissen der Sozialdemokratie gesehen worden sind, die durch den Sozialismus die Integrität der nationalen Bewegungen, der tschechischen oder auch der anderen, unterminieren versuchen und zerstören, um die Welt besser beherrschen zu können. So etabliert sich Antisemitismus wirklich im Zentrum des politischen Diskurses. Und man kann auch den Erfolg einer absurden Ritualmordbeschuldigung in Polna, der sogenannten Hilsner-Affäre, man kann es gar nicht verstehen ohne diese längere Existenz und den Einfluss des politischen Antisemitismus zu verstehen.
Wurden Sie, als Sie Ihre Forschungsergebnisse vorgestellt haben, hat man Sie da angegriffen für?
Ich bin mich nicht bewusst über sehr negative Reaktionen auf mein Buch, als es erschienen ist auf Tschechisch. Andererseits bin ich auch nicht sicher, ob meine Schlussfolgerungen, meine Forschung wirklich rezipiert wurde. Das alles hängt auch damit zusammen, dass die Forschung über die tschechische Geschichte dieser Zeit relativ schwach ist und dass immer noch das Thema des Nationalitätenkonfliktes die zentrale Rolle dort spielt. Die Geschichte des tschechischen Antisemitismus ist wahrscheinlich immer noch eine sensitive Frage und man kann das meistens an den Diskussionen über bekannte Persönlichkeiten merken. So zum Beispiel habe ich einen Workshop über den Antisemitismus des bekannten tschechischen Schriftstellers Jan Neruda organisiert und wir versuchten seine Ideen aus vielen Hinsichten zu beleuchten und haben sicherlich nicht zu primitiv mit dem Begriff Antisemitismus gearbeitet. Jedoch das hat dann relativ viele negative Reaktionen ausgelöst.
Herr Frankl, vielen Dank für das Interview.
Danke.
Soweit der Historiker und stellvertretende Direktor des Jüdischen Museums in Prag, Michael Frankl. Das Gespräch führte Marco Zimmermann. Frankls Dissertation ist im vergangenen Jahr im Übrigen auch auf Deutsch erschienen. Wir machen einen Sprung und auch einen Zeitsprung, denn Markéta Kachlíková nimmt uns im Sprachkurs mit in eine tschechische Bäckerei. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In der letzten Ausgabe haben wir uns im Supermarkt umgesehen. Auch heute wird eingekauft, und zwar in einer Bäckerei. Die Bäckerei heißt auf Tschechisch
Bekarství
oder
Bekárna.
Genauso kann man einfach sagen, ich gehe zum Bäcker.
Jdu k pekaři.
Beim Bäcker kauft man meist Brot,
Chleb,
beziehungsweise
Chleba.
Ein Brotlaib heißt
Bochník
oder
Pecen.
Zu Hause schneidet man das Brot
krájet chleba
in Scheiben
krajice.
Der letzte Schnitt eines Leibs heißt dann Brotkanten
patka.
Manche Leute mögen am Brot vor allem eine knackige Kruste
gurka.
Manche bevorzugen eher die weiche krumme
střída.
Aus Hefeteig backt man das sogenannte weiße Gebäck
bílé pečivo.
Das heißt Hörnchen
rohlíky
und Brötchen
housky.
Die letztgenannten heißen auch
Semmel.
Das deutsche Wort Semmel kann man hier leicht herauserkennen. Immer beliebter geworden sind in den letzten Jahren auch in Tschechien die Vollkornbackwaren.
Celozrnné pečivo.
Gerne gegessen werden auch zum Beispiel Kornspitz auf Tschechisch.
Kornspitz.
Croissant.
Croissant.
Knüppel.
Dalamánek.
Oder Kaiserbrötchen.
Kaiserka.
Damit sie besser schmecken und aussehen, werden die Backwaren bestreut und zwar mit Salz,
Sul,
Sesam,
Sesam,
Mohn,
Mark
oder unterschiedlichen Samen,
Seminka.
Danach eignen sie sich nur noch für Toasts,
Toasty,
und als Röstbrot,
Topinke.
Natürlich wird beim Bäcker auch süßes Gebäck,
Slatke pečivo,
verkauft, wie Kuchen, Plunder, Kekse und weitere. Dazu aber beim nächsten Mal. Auf Wiederhören in einer Woche.
Na slyšenou za týden.
Am Mikrofon waren Markéta Kachlíková und Martina Schneiberkova. Mit dem Brot aus der Bäckerei im Magen hat man eine gute Grundlage für unseren nächsten Streifzug, denn der führt uns in die tschechische Kneipe. Das Phänomen tschechische Kneipe kann man aus verschiedenen Blickwinkeln beobachten, beschreiben und bewerten. Hierzulande geschieht dies seit geraumer Zeit, allerdings nicht nur im Rahmen der Sozialforschung. Die traditionelle Kneipe wird von Experten auch als Ausdruck der tschechischen Kultur betrachtet. In der tschechischen Geschichte hat sie eine Zeit lang auch eine kulturpolitische Rolle gespielt. Doch der Wandel der Zeit ist nicht spurlos an der tschechischen Kneipe vorübergegangen. Es gäbe also viel zu berichten. Jitka Mládková will Ihnen das Thema wenigstens ein wenig näher bringen. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Kultursalon vom September vergangenen Jahres.
Einfach volkstümlich, etwas heruntergekommen bis muffig, entspannt und natürlich mit Bier. Das sind die elementaren Attribute, die die Mehrheit der Tschechen mit dem Bild einer typischen tschechischen Kneipe verbinden. Und das unabhängig davon, ob sie gegenüber dem Kneipengang positiv oder negativ eingestellt sind. Der aktuelle Stand der Dinge hat sich aber etwas verändert. Heutzutage ist die traditionelle Kneipe nämlich einer großen Konkurrenz von exotischen Restaurants, Fitnesszentren, verschiedenen Vereinen und anderen Freizeiteinrichtungen ausgesetzt, die in den letzten 20 Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Doch trotzdem gilt die Kneipe nach wie vor als der beliebteste öffentliche Treffpunkt der Tschechen. Wie sich neulich aus einer Umfrage des Soziologischen Instituts der Tschechischen Akademie der Wissenschaften ergeben hat, gehen immer noch 44% der tschechischen Männer öfter in eine Kneipe und weitere 27% besuchen eine andere Form der Gaststätte, um ihr Bier zu trinken. Für 97% der Befragten sind die hauptsächlichen Gründe für einen Kneipenbesuch im Prinzip dieselben geblieben. Man möchte sich mit Freunden unterhalten, sich amüsieren und die Laune verbessern. Kneipen und Biertrinken werden auch immer noch von vielen Ausländern als ein Symbol Tschechiens wahrgenommen. Jiří Vinopal vom Prager Institut für Soziologie.
Die tschechische Kneipe hat ihre Besonderheiten, ebenso wie zum Beispiel der irische Pub oder das französische Café. Die echte tschechische Kneipe besuchen auch viele Ausländer gerne, weil sie hier eine spezifische Atmosphäre sowie ein Milieu finden, das nicht nur durch das Angebot an Speisen und Getränken, sondern auch durch die Innenraumgestaltung sonst nirgendwo anzutreffen ist. In gewissem Sinne gilt es auch für die Kneipenkundschaft, die einen Querschnitt der Gesellschaft darstellt.
Belege für die letztgenannte Besonderheit findet Vinopal, Autor der 2004 veröffentlichten Studie »Die Institution der Kneipe in der tschechischen Gesellschaft« in der Vergangenheit.
Schon im 19. Jahrhundert hat man in der Literatur darauf verwiesen, dass sich in diesem Milieu Angehörige unterschiedlicher Sozialschichten trafen. Man schrieb da oft darüber, dass etwa Straßenfeger, Arbeiter, Anwälte, Ärzte und Beamte an einem Tisch in der Kneipe nebeneinander saßen.
Die Wurzeln sind vielleicht in der Geschichte zu finden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war nämlich die Kneipe einer der wenigen öffentlichen Orte, an dem man ohne weiteres Tschechisch sprechen konnte. Jemanden auf der Straße auf Tschechisch anzusprechen, hätte nämlich als große Beleidigung oder zumindest als Ausdruck der Kulturlosigkeit und einer niedrigen sozialen Position des Sprechers empfunden werden können. Man sollte Deutsch reden. Unter diesen Umständen entwickelte sich das Kneipenmilieu zu einer bedeutenden Plattform der wiedererwachenden tschechischen Kultur. Im Lauf der Zeit etablierten sich viele Kneipen als eigenwillige Gesellschaftszentren, in denen sich engagierte tschechische Patrioten, Literaten und tschechischsprachige Angehörige des Bürgertums trafen. Und in der Kneipe fanden oft auch neu gegründete Vereine eine Heimat für ihre Tätigkeit. Dort wurden auch verschiedene Kulturveranstaltungen organisiert. Als patriotisch galt im gewissen Sinne auch das Biertrinken. Doch schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden zunehmend Stimmen laut, die den weit verbreiteten Bierkonsum verspotteten. Seit Beginn des neuen Jahrhunderts ging das Image der Kneipen als wichtiger Zentren des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens schnell verloren. Der Kneipenbesuch verbunden mit dem Bierkonsum wird von tschechischen Experten nicht nur als eine soziale bzw. geschichtspolitische, sondern auch als eine Erscheinung der Alltagskultur betrachtet. Als solche haben die Kneipen, laut Venopal, auch in der Zeit des realen Sozialismus, wie man die Verhältnisse während des kommunistischen Regimes euphemistisch bezeichnete, viele Kulturfunktionen behalten. Parallel hätten sie ebenso die Rolle eines Katalysators und eines Dämpfers der sozialen Spannungen erfüllt. 1994 hat sich das Institut für tschechische Literatur der Akademie der Wissenschaften mit diesem Phänomen als einem der Grundelemente der tschechischen Kulturidentität auseinandergesetzt. Die literaturwissenschaftlichen und kulturhistorischen Konferenzvorträge erschienen in einem Sammelband mit dem Titel »Die Kneipen und das Bier in der tschechischen Gesellschaft«. Neben der in der Vergangenheit wechselnden Bedeutung der Kneipe im Alltagsleben der Tschechen verfolgt Jiří Vinopal auch ihre Verwandlungen in der Gegenwart. Das gilt ihm zufolge nicht nur für die Kneipenszene in der Stadt, sondern auch für die ländlichen Lokale.
So eine echte Kneipe, wie man sie noch in den 1980er Jahren gut kannte, ist heutzutage für den Großteil der Menschen nicht mehr das ideale Lokal, in dem man jeden Abend seine Freizeit verbringen möchte. Im verqualmten Raum also und noch dazu mit einer miserablen Bedienung. In so eine Kneipe kommen auch auf dem Lande nur wenige Gäste, selbst wenn das jeweilige Dorf nicht unter Bewohnerschwund leidet. Viele fahren dann lieber woanders hin oder finden eine andere, individuellere Lösung für
Zeugnis davon, dass sich auch die tschechische Kneipe in einem Wandlungsprozess befindet, hat vor ein paar Jahren Tony Connolly, Korrespondent des irischen Fernsehens in Brüssel, abgelegt. Bei seinen Europareisen hat er wiederholt auch Tschechien besucht und seine Eindrücke niedergeschrieben. Don't mention the wars, a journey through European stereotypes, heißt sein Buch. Anfang der 1990er Jahre begeisterte er sich für schmuddelige Kneipen, in denen es außer Bier nur typische Gerichte wie eingelegten Käse oder den Ertrunkenen, eine eingelegte Knackwurst mit Zwiebeln, zu essen gab. Und in denen die Kundschaft emotionsgeladene Diskussionen über Politik und Sport führte. Connolly fand zwar die Lokale kommunistisch grau, gleichzeitig aber auch ungewöhnlich und verlockend. Anlässlich des EU-Beitritts Tschechiens im Jahr 2004 kehrte er zurück. Zitat:
Ich bin in diese Bierstube gegangen, die ich schon von früher kannte, und war sehr enttäuscht. Sie wirkte optisch schrecklich aufpoliert und im Angebot hatte man eine Menge von europäischen und amerikanischen Speisen. Die Kellner waren zwar tschechisch gekleidet, ich hatte aber trotzdem das Gefühl, als wäre die gewisse Unschuld von früher verschwunden. Ich war enttäuscht. Aber was kann man machen? So ist der Kapitalismus.
Nach Nach der Wende haben viele Kneipen geschlossen, es sind aber auch viele neue entstanden. Nun hat aber die jüngste Wirtschaftskrise auch die Kneipenlandschaft getroffen und die Gewinne vielerorts absacken lassen. 10-15% der Gaststätten sind pleite gegangen. Seitdem hängt über der Branche ein Damoklesschwert. Im Frühjahr 2009 schrieb die tschechische Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny.
Sollte die Wirtschaftskrise nicht nachlassen und 15% der Gastwirtschaften mit jedem weiteren Jahr verschwinden, könnte von den heute 45.000 Lokalen nach 66 Jahren kein einziges überleben.
Zitat Ende. Demnach würde die allerletzte tschechische Kneipe im Jahr 2075 schließen. Der Soziologe und Kenner des tschechischen Bierpatriotismus Jiří Vinopal sieht das allerdings anders.
Meiner Meinung nach muss man die weitere Existenz der tschechischen Kneipen nicht so schwarz sehen. Das Bedürfnis der Menschen, sich zu treffen, wird garantiert überdauern. Mit dem zahlenmäßigen Rückgang von traditionellen tschechischen Kneipen, wie auch mit deren inneren Wandel, wird es höchstwahrscheinlich nach und nach auch zum Schwinden ihrer charakteristischen Merkmale kommen. Die städtischen Kneipen, wie auch die auf dem Lande, haben seit 1989 einen deutlichen Wandel erlebt und trotzdem hat die Mehrheit von ihnen überlebt. Ich wüsste nicht, was passieren müsste, dass sie aufhören würden zu existieren.
Sollte es trotzdem nicht klappen, hat Vinopal eine Empfehlung parat. Man wische sich die Träne aus dem Auge und behaupte, es sei eine gute Einrichtung gewesen, die Kneipe. Man könne sie aber durch viele andere gute Einrichtungen ersetzen. Die Kneipentradition scheint aber immer noch lebendig zu sein, auf dem Lande etwas mehr als in der Stadt. Dominieren wird sie die Landschaft der Gastronomie allerdings nicht mehr. Schaut man sich die immer zahlreicher werdenden Weinstuben, Cafés, Bars, Clubs und Restaurants an, ist die Dominanz wohl bereits vorbei. Die Kneipenbesucher werden also eine besondere Spezies darstellen, die eine besondere Beziehung zur Gattung Kneipe haben wird. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Abschluss noch ein Zitat aus der erwähnten Studie »Die Institution der Kneipe in der tschechischen Gesellschaft« von Jiří Vinopal.
Offenbar zum ersten Mal in ihrer jahrhundertealten Existenz hört die Kneipe auf, die Landschaft des Gaststättenwesens zu dominieren und verliert dadurch automatisch ihre universelle Stellung. Neben der prosaischen Wahrnehmung der Kneipe als eines der vielen Bestandteile unseres Alltagslebens, mal gepriesen für ihre positiven Aspekte, mal verdammt der negativen wegen, bleibt ihr vielleicht als letzte Funktion auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene der Status eines Kulturdenkmals, des Familiensilbers, das vielleicht doch verdient, geschützt und etwas berücksichtigt zu werden.
Den Kneipengang zu pflegen, das dürfte wohl nicht allzu schwer fallen, denke ich. Von mir ansonsten noch der Hinweis, auch die deutsche Version von Radio Prag hat ein Facebook-Profil, auf dem Sie unter anderem Ihre Anmerkungen und Kommentare schreiben können. Zudem können Sie uns auf Ihren mobilen Geräten empfangen. Einfach die kostenlose App des tschechischen Rundfunks herunterladen und Radio Prag ist auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und Naslyšenou.